Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, hallo. Die Debatte um den sogenannten weißen Feminismus reißt nicht ab. Im Gegenteil, die Gräben scheinen stetig tiefer zu werden. Statt voneinander zu lernen und sich zuzuhören, wird gehatet, sich gegenseitig ausgegrenzt. Grund für uns hier im Kompressor, einen neuen Versuch zu wagen und überhaupt erstmal die Begriffe und Befindlichkeiten einzukreisen. Wir haben das getan mit Hilfe der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Hadija Haruna-Oelker, die sich seit Jahren mit Rassismus und Intersektionalität beschäftigt und die im Frühjahr ein Sachbuch zum Thema herausgegeben hat. Die Schönheit der Differenz heißt es. Für alle, die die Debatte nicht verfolgt haben, habe ich Hadija Haruna-Oelker zunächst gebeten, nochmal zu erklären, was das Stichwort weißer Feminismus überhaupt meint und wo die große Konfliktlinie in der Diskussion verläuft.
Ja, viele schrecken ja erstmal zurück. Weißer Feminismus, wie jetzt weiß? Weiß löst ja schon oft Irritation auf und man muss dann immer ein bisschen auch beruhigen und sagen, das ist ja eine Konstruktion. Aber gucken wir zurück. Also weißer Feminismus ist eigentlich oder fragt nach einem rassistischen, einem menschenfeindlichen Erbe innerhalb der Frauenbewegung oder der Bewegung weiblich gelesener Personen. Jetzt wird's kompliziert, weil man denkt ja, es ist eine emanzipative Bewegung, da geht's um Gleichberechtigung. Aber natürlich gibt es auch innerhalb der Bewegung und gab es schon immer Vorurteile, Ausschlüsse all derer, die man quasi nicht ist. Ich nehme gerne das Beispiel von Rafia Zakaria. Ihr Buch ist gerade auf Deutsch erschienen, Against White Feminism. Da macht sie ein Beispiel auf und spricht von weißen Frauen in britischen Kolonien, die dort eben Mädchenschulen errichtet haben und sich dann echauffiert haben darüber, dass die hinduistischen Frauen mit ihren Saris unzureichend verhüllt sind. Mhm. Und heute wiederum ärgern sich europäische weiße Feministinnen oft darüber, dass Frauen sich verhüllen. Also das Bild der muslimischen Frau, die ihren Körper verhüllen will, gilt als unmöglicher Gedanke, wird gerne mit Unterwerfung gleichgesetzt. Ja. Und ein anderes Beispiel innerhalb von Frauenbewegungen, wie unterschiedlich sie verläuft, ist die Debatte um Transfrauen, die wir haben, die vermeintlich keine echten Frauen sind. Aber wir hatten auch schon immer Debatten über die Ausschlüsse beispielsweise von behinderten Frauen und eben auch von den rassifizierten Frauen, wie ich sie nenne. Und damit sind die schwarzen Frauen gemeint. Und um die dreht es sich tatsächlich immer wieder und jetzt ja auch.
Jetzt ist ja aber interessant, dass eben viele, sagen wir mal, weiße Feministinnen mit diesem Label selbst überhaupt nichts anfangen können. Im Gegenteil, sich total genervt fühlen, angegriffen fühlen, unverstanden. Wie nehmen Sie das wahr? Und betrifft das tatsächlich vor allem weiße Feministinnen oder gibt es möglicherweise sogar auch schwarze Feministinnen, die mit dem Label gar nicht richtig viel anfangen können?
In jedem Fall ist die Antwort komplexer, weil es einfach mehrere Ebenen gibt. Ein Blick in die Geschichte zeigt auch, dass sich immer wieder nicht beigestanden, nicht unterstützt wurde, auch Konkurrenzen entstanden sind. Gern zitiert ist Sojourner Truth, eine ehemals versklavte schwarze Frau, 1851. Sie prägte diesen Satz: Ain't I a woman? Bin ich denn keine Frau? Und wollte damit eben deutlich machen, dass sie sich zusammentun möchte mit in diesem Fall weißen Frauen. Es geht nicht nur um ein Versus zu diesem vermeintlich alten weißen Mann, sondern es geht immer wieder um diese Debatten um Privilegien. Und die sind nicht aufgelöst. Die haben sich aber über die Jahre verändert, weil, und das ist das Neue, seit einigen Jahren, vermehrt eben auch FeministInnen aus den marginalisierten Spektren in diesen etablierten Räumen zu Wort kommen. Die gab es schon immer, aber jetzt sprechen sie lauter. Da fällt dann oft das Stichwort intersektional. Das bedeutet, dass Frauen sich eben nicht nur in einem Merkmal verstehen. Ich bin nicht nur Frau, ich bin vieles, ich bin behindert, ich bin queer, ich bin jüdisch, ich bin Sintize. So, und das ist zwar alt, aber jetzt sitzen alle an diesem immer wieder gern bedienten Bild des Tisches und die verbinden sich. Die jüngeren Generationen mit den älteren Generationen, es gibt unterschiedliche Haltungsfragen. Und hier wird jetzt diese Idee des Feminismus als eine emanzipative Bewegung ausgehalten. Und dann knallt es dort und noch dazu knallt es bei denjenigen, die sich ja gar nicht vielleicht als Feministin bezeichnen. Die einfach aber auch vielleicht eine irgendwie offenere Haltung und sich ja vielleicht auch Gleichberechtigung wünschen, aber dann eben auch noch ihre Gedanken dazu haben.
Bei dieser ganzen Diskussion, wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten, da mag es ja aber viele Menschen geben, oder die gibt es ja ganz offensichtlich, Frauen wie Männer, Weiße wie Schwarze, die innerlich da also längst ausgestiegen sind und sich fragen, haben wir keine anderen Sorgen? Also die so ein wachsendes Unbehagen haben gegen dieses, wie die das dann sagen, identitätspolitisches Klein-Klein, was ja auf den ersten Blick auch wirklich tatsächlich eher spaltet, immer kleinteiliger und fitzeliger wird. Was würden Sie diesen Leuten entgegnen? Muss es erstmal dieses Aufspalten geben, um sich dann viel effektiver wieder zu verbinden?
Ja, ich möchte es mal so ausdrücken. Wenn Menschen lange nicht gesehen, übersehen, nicht wahrgenommen wurden und das jetzt an die Oberfläche dringt, dann kann das, was wir jetzt erleben, ja eigentlich nur logisch sein. Und gleichzeitig hat das so viel mit Gefühlen zu tun, bei gleichzeitigen rationalen Erklärungen, die wir immer wieder hören. Und dann geht es um individuelle Geschichten und um ein Kollektiv, das sich Gesellschaft nennt. Also ich selber stehe dieser ganzen Situation eher entspannt entgegen, weil ich glaube, das ist Teil eines gesellschaftlichen Wandels und wir stecken mittendrin. Emanzipationsbewegung, und ich beschrieb ja, wie alt die Frauenbewegung ist, die ist über 100 Jahre alt, also aus einer deutschen Perspektive, bedeutet natürlich auch, dass sich etwas verändern muss in den Strukturen, in den Institutionen, aber auch und auch natürlich in den privaten Köpfen. Und da stehen wir einfach noch ganz am Anfang mit ganz vielen Menschen, die jetzt ganz viele Dinge wollen. Das ist dieses Klein-Klein. Und für diese Menschen, bei denen es um Rassismus, Ableismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit geht, die wenden sich ja nicht ab. Für die ist das Thema, und jetzt nehme ich mal einen Begriff, um den es ja viel geht, woke. Das gibt jetzt eine angeblich neue woke Debatte. Da geht es darum, ist man auf der einen oder anderen Seite. Aber wenn man eigentlich genau hinschaut, geht es eigentlich um die Frage von Gleichberechtigung. Und am Ende dann wieder, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück, die Frage, welche Art von Feministin ich sein will in einer Gesellschaft, die sich eben so verändert, wie ich es eben versucht habe zu beschreiben.
Das leuchtet mir alles ein. Dennoch, und Sie sagen ja auch wahrscheinlich zu Recht, dass es jetzt auch nicht unbedingt ein Trend oder ein Boom ist oder sowas, was wir da beobachten. Aber trotzdem stellt sich doch ein bisschen die Frage, wie kommen wir denn nun wieder raus aus dieser Riesendebatte? Sie sagen, die fängt gerade erst an. Und Sie sprechen ja auch von der Schönheit der Differenz, die man ja aber auch ummünzen könnte in, ja, Differenz schön und gut. Aber wie lassen sich denn in Zukunft Gräben wieder schließen, um vielleicht auch wieder gemeinsam politisch noch wichtigere Kämpfe zu kämpfen?
Ja, jetzt könnte ich ja fragen, was ist die noch wichtigere Frage als unser Miteinander, indem wir ja dann diese anderen, diese Hard Facts, diese rationalen Fragen verhandeln. Ich finde es immer interessant, dass oft gesagt wird, das ist alles hier so emotional. Aber es geht eben ums Menschsein. Menschenrechte, alles das sind rational zu betrachtende Dinge, wenn wir in Strukturen gucken. Aber am Ende geht es immer ans Eingemachte von jeder eigenen Person. Und an diesem Punkt habe ich mit dem Buch ja auch angesetzt. Es ist eher so eine Haltungsfrage, die damit beschrieben wird. Eine Haltung, die quasi sich Menschenrechten und Gleichberechtigung verpflichtet fühlt. Und da bin ich ganz ehrlich, auch in diesem Buch beschreibe ich das. In diesen Erkenntnis- und Findungsprozessen gibt es Reibung. Weil kein Mensch hat absolutes Wissen, wird es vielleicht auch nie erlangen. Der Ansatz für mich ist der, eine Haltung einzunehmen, die eher offen ist für ein Lernen. Und am Ende ist es all das für mich ein politischer Bildungsauftrag. Nämlich dieses Wissen, und das ist, glaube ich, der Kasus Knaxus, in alle Milieus zu vermitteln und eine Sprache zu finden, die auch alle verstehen.
Hadija Haruna-Oelker, Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Moderatorin. Ihr Buch Die Schönheit der Differenz ist bei BTB erschienen, hat 555 Seiten und kostet 24 Euro.